Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Sabine Demmer. Schönen guten Tag. Sie werden wahrscheinlich nicht das WM-Spiel Deutschland gegen Japan gerade sehen, sonst würden Sie mir ja jetzt nicht zuhören. Grundsätzlich stellt sich zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft die Frage: hin- oder wegschauen. Und wenn Sie hinschauen wollen, wo können Sie das dann tun? Public Viewing ist zumindest während dieser WM schwieriger geworden. Wir haben aber einen Ort gefunden, wo das Spiel gerade öffentlich gezeigt wird. Und zwar in Großumstadt in Südhessen. Dahin werden wir zu Beginn dieser Sendung live hinschalten. Außerdem berichten wir über das sogenannte Bürgergeld, was sehr wahrscheinlich zum 1. Januar in Deutschland eingeführt wird und Hartz IV ablösen wird. Bürgergeld oder Hartz IV? Was bringt Betroffenen mehr? Wir haben nachgefragt in Hamburg. Außerdem, wer gedenkt der Menschen, die keine Angehörigen mehr haben? Wer sorgt dafür, dass auch sie würdevoll bestattet werden? Dazu haben wir eine Reportage vom Domfriedhof in Berlin-Mitte. Diese Themen bis 2:30. Vuvuzelas sind überall zu hören. Es gibt kaum ein Durchkommen auf den großen Plätzen. Die Fans in schwarz-rot-gelb gekleidet feiern ausgelassen und fiebern dem Fußballspiel entgegen. Soweit der Eindruck von vielen WM-Spielen in der Vergangenheit. Public Viewing, für viele WM-Fans ein Muss. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Da muss man schon wirklich recherchieren, wenn man ein Spiel in der Öffentlichkeit sehen möchte. Viele sagen, diese WM in Katar wird ohne uns stattfinden. Die Welle des Boykotts zeigt sich nicht nur bei den großen Veranstaltern, sondern auch bei den meisten Kneipenbesitzern. Die Stimmung in Deutschland, bislang wenig weltmeisterlich. Die Liste der Kritik ist lang. Seit 14 Uhr spielt Deutschland gegen Japan und ein Blick auf den Fernseher, noch steht's 0:0. Und die Frage stellt sich, hinsehen oder wegsehen. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau schaut in diesem Moment genau hin. Er hat tatsächlich einen Ort gefunden, wo das Spiel gerade übertragen wird. In Großumstadt in einem Club ehemaliger portugiesischer Opel-Gastarbeiter. Herr Fittgau, wer schaut sich das Spiel dort gerade an?
Wenig Menschen, muss man sagen. Ich bin hier in einem Saal, da könnten 500 Leute sitzen auf Bänken. Und manchmal ist dieser Saal auch voll mit Menschen aus der ganzen Region. Das ist ja ein ganz wichtiger Public Viewing Ort. 2018, hat man mir gesagt, waren hier sogar 1500 Leute. Da hat man sogar den Parkplatz gegenüber mit beschallt. Laut ist es ja auch, aber nur von der Leinwand. Es sitzen etwa 25 Leute hier, die noch nicht sehr aufgeregt sind angesichts der ersten 10 Minuten.
Ja, also die Stimmung, danach würde ich jetzt sehr gerne fragen, aber ich höre nicht viel. Also wie ist die Stimmung?
Ja, wie gesagt, es ist relativ gemäßigt. Natürlich, die Uhrzeit spielt eine Rolle, das Wetter ist gut, die Leute sind auch eher noch beim Einkaufen. Man hat mir gesagt, das wird morgen schon beim Portugal-Spiel um 17 Uhr schon etwas anders aussehen und dann erst recht am Sonntag beim Spiel Deutschland gegen Spanien am Abend, dann wird es hier voll werden. An sich ist das Interesse da. Ich habe dann auch gefragt, wie ist eigentlich, wird die Menschenrechtsdebatte hier geführt? Und dann hat man gesagt, ja, man redet darüber. Aber vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren, als die Entscheidung getroffen worden ist, wusste man auch schon, dass da Arbeiter ausgebeutet werden, dass es Probleme gibt. Hier sind ja, wir haben schon gesagt, ehemalige Opel-Arbeiter, auch viele Ältere. Die wissen schon, was Ausbeutung ist oder was zumindest Arbeitsbedingungen sind. Darüber hat man gesprochen, aber gesagt, die Entscheidung ist halt damals gefallen und jetzt sollte man auch durchziehen. Jetzt wird es ja sehr laut, weil wieder ein Angriff kommt, aber daraus wird nichts aus der deutschen Mannschaft.
Public Viewing hat den Veranstaltern und Kneipenbesitzern in der Vergangenheit ja auch immer viel Geld eingebracht. Was sind Ihrer Meinung nach die hauptsächlichen Gründe, warum die Veranstalter trotzdem drauf verzichten?
Ja, ich glaube zum einen, diese Winter-WM ist gewöhnungsbedürftig. Die Wirtin, hier gibt es auch ein Restaurant, die Wirtin hat mir gesagt, ja, wir wissen auch nicht, wer kommt. Wir haben das noch nie gehabt, eine Winter-WM. Das heißt, die Leute haben eine große Unsicherheit. Lohnt sich das hier, eine riesen Leinwand aufzuhängen, auch der Ton, das ist ja alles, muss ja alles auch organisiert werden. Und da gibt es, glaube ich, Vorbehalte. Aber natürlich auch die moralischen Vorbehalte. Die Diskussion haben wir ja gehabt die letzten Wochen um die Armbinde, um die Frage, soll man sich nicht kritischer positionieren, soll man schauen oder nicht. Diese Diskussion geht auch hier an den ehemaligen portugiesischen Gastarbeiter nicht vorbei.
Ist das denn die erste WM, wo es Glühwein gibt?
Ja, es gibt auch keinen Glühwein, es gibt Würstchen, werden draußen angeboten, auch einige portugiesische Spezialitäten, dieser Stockfisch, das kann man hier essen. Glühwein ist wirklich noch nicht die Stimmung, das merkt man ja auf den Weihnachtsmärkten, wenn man mit Leuten redet. Also solange es noch so warm ist, hier ist jetzt Sonnenschein und 12 Grad, ist doch keine Glühweinstimmung bisher.
Hätten Sie sich das Fußballspiel denn heute auch angesehen, wenn ich Sie nicht dafür rausgeschickt hätte?
Wahrscheinlich schon, einfach weil ich auch hätte wissen wollen, was machen die Deutschen. Ich habe das jetzt nicht so genau mitbekommen am Anfang, weil hier noch Tonprobleme waren. Aber so richtig eine Protestaktion, glaube ich, hat da nicht stattgefunden. Das hätte mich schon interessiert.
Ja, ein bisschen traurig. Public Viewing in Großumstadt. Vielleicht wird es ja noch besser. Landeskorrespondent Ludger Fittkau ist dort gerade für uns und schaut sich aktuell das Spiel Deutschland gegen Japan an. Und es steht immer noch 0-0. Danke für die Information und trotz aller Umstände viel Erfolg für die deutsche Mannschaft. Es hat viel Diskussion im Vorfeld gegeben um das sogenannte Bürgergeld. Es wurde angekündigt als die große Sozialreform der Ampel. Die Union hatte das Bürgergeld allerdings erst im Bundesrat blockiert. Die Regierung hatte daraufhin den Vermittlungsausschuss eingeschaltet. Der tagt heute Abend. Gestern gab es nach wochenlangen Verhandlungen eine Einigung zwischen Bundesregierung und der Union. Das Bürgergeld soll zum 1. Januar die derzeitigen Hartz-IV-Leistungen ablösen. Diesem Kompromiss muss der Vermittlungsausschuss heute Abend noch zustimmen. Das Bürgergeld spaltet die Politik. Während die einen sagen, es sei nur eine Novelle von Hartz IV, sagen die anderen, es schaffe Perspektiven. Doch wir wollen in unserer Sendung nicht nur hören, wie die Politiker darüber denken, sondern auch Betroffene selbst. Unser Landeskorrespondent in Hamburg hat sich umgehört.
Im Wohnzimmer von Diana M. läuft der Fernseher. Der Ton ist stumm geschaltet. Hund Eiko hat das Kläffen eingestellt und sich brav hingelegt. Diana M. hat Kaffee gekocht, sitzt auf der Couch und zeigt einen Brief aus dem Jobcenter, der sie besonders geärgert hat.
Ja, es ist nur ein gutes Beispiel, wie das Jobcenter mit den Klienten umgeht.
Insgesamt seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern sehr kompetent und bemüht. Aber seit sie 2017 zum ersten Mal einen Hartz-IV-Antrag gestellt hatte, hat Diana M. schon einiges erlebt.
Dann haben sie die Unterlagen nicht gehabt oder dann fehlte angeblich das. Dann hätte ich angeblich keinen Anspruch gehabt, dann habe ich doch wieder Anspruch gehabt. Also ich musste teilweise zwischendurch um mein Geld richtig kämpfen.
Mit ihren 59 Jahren hat Diana M. 6 Rücken-OPs hinter sich. Dass sie noch einmal als Verkäuferin arbeiten wird, davon geht niemand aus.
Ich würde viel lieber arbeiten gehen, von morgens bis abends, so wie ich es früher gemacht habe, mein Geld verdienen, als wie, ich sag jetzt mal, da jedes Mal hinzulaufen wie so ein Bittsteller.
Diana M. gehört zu den rund 50.000 Menschen in Hamburg, die Leistungen nach dem SGB II, dem zweiten Sozialgesetzbuch, also Hartz IV, beziehen. Der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock, bricht gleich zu Beginn des Gesprächs eine Lanze für die Beschäftigten in den Jobcentern. Allzu oft würde deren Arbeit sehr verzerrt dargestellt werden. Die große Mehrheit wolle den Kundinnen und Kunden, die zu ihnen kommen, helfen und sie sicher nicht schikanieren.
Die Erfahrung war aber auch die, und das ist ja eher das Miteinander, das Vertrauensverhältnis, das gute, offene Gespräch zwischen Integrationsfachkraft und Kunden belastet hat, wenn die Sorge darin bestand, dass sollte man nicht den Erwartungen entsprechen, die Leistungen zum Lebensunterhalt gekürzt werden könnten.
An den Sanktionen wird sich zwar nach der gestrigen Einigung der Ampelkoalition mit der CDU nichts ändern. Die sogenannte Vertrauenszeit, die Zeit, in der noch keine Sanktionen verhängt, keine Leistungen gekürzt werden sollten, diese Vertrauenszeit hat die CDU aus dem Bürgergeldkonzept rausverhandelt. Bestehen bleibt aber die Idee, das Verhältnis zwischen den Jobcenter-Teams und ihrer Kundschaft zu verändern. Und das sei auch gut so, findet Sönke Fock.
Wenn jetzt die Förderung im Vordergrund steht, wenn es darauf ankommt, diese Hilfebedürftigkeit wirklich zu beenden, dann setzt das eben so ein Verhältnis auf Augenhöhe auch voraus. Und ich glaube, das ist etwas, was mit dem Bürgergeld, mit dieser Reform ebenfalls angestrebt wird und wo ich mir wünsche, dass das auch erreicht wird.
Ganz und gar nicht zufrieden mit dem erzielten Kompromiss ist dagegen Inge Hannemann. Als Hamburger Jobcenter-Mitarbeiterin, die gegen das Sanktionssystem auf die Barrikaden ging, als Hartz-IV-Rebellin, machte sie zum ersten Mal vor 10 Jahren Schlagzeilen. Im Jobcenter arbeitet sie schon lange nicht mehr. Gegen das Hartz-IV-System kämpft sie immer noch. Trotz einiger kleiner Schritte in die richtige Richtung sei die jetzige Reform hin zum Bürgergeld schon jetzt gescheitert, findet Inge Hannemann.
Wir bleiben auch mit dem neuen Bürgergeld im Paternalismus stecken. Das bedeutet, dass auch weiterhin die Jobcenter in der Drohkulisse stehen bleiben. Wenn du nicht gehorchst, dann darf ich dich sanktionieren.
Inge Hannemann glaubt nicht daran, dass die Jobcenter-Mitarbeiter ihrer Kundschaft in Zukunft von sich aus kosten- und oft zeitintensive Qualifizierungsmaßnahmen vorschlagen werden. Und dass die Regelsätze für Leistungsempfänger im Bürgergeldkonzept um 52 Euro erhöht werden, sei in Zeiten von Inflation und doppelten oder sogar dreifachen Energiekosten geradezu lächerlich. In diesem Punkt und in ihrer Skepsis gegenüber den vermeintlichen Fortschritten durch das Bürgergeldkonzept ist sich Inge Hannemann einig mit Diana M.
52 Euro. Buhu. Darf ich jetzt lachen oder soll ich jetzt weinen? Einkaufen gehen, ein Paket Butter, ein Paket Brot. Ich habe mir früher gerne einen Pudding gekauft. Der hat früher einen 4er-Pack 1,49 Euro gekostet. Heute kostet der 2,79 Euro. Diese 50 Euro mehr, die bringen uns nicht. Die Energiekosten, die wir jetzt haben, mit Gas, mit Strom und alles. Deswegen sage ich, also Bürgergeld, Hartz IV, das ist das Gleiche in Grün, da ist nichts anderes dran.
Bürgergeld oder Hartz IV, was Betroffenen mehr bringt. Eine Reportage war das von unserem Landeskorrespondenten in Hamburg, Axel Schröder. In Deutschland gilt der November als klassischer Trauermonat. Als der Monat, in dem wir besonders häufig der Verstorbenen gedenken. Die Katholiken tun es an aller Seelen, die Protestanten am Toten Sonntag und alle am Volkstrauertag. Doch wer gedenkt eigentlich der Menschen, die keine Angehörigen mehr haben? Und vor allem, wer sorgt dafür, dass auch sie würdevoll bestattet werden? In Deutschland kümmern sich tatsächlich die Behörden darum. Ordnungsbehördliche Bestattung heißt der Fachterminus. Auf dem alten Domfriedhof in Berlin bemühen sich die Verantwortlichen, den Abschied von diesen Menschen so würdevoll wie möglich zu gestalten. Aber einsam bleibt die Verabschiedung meist trotzdem. Eine Reportage von Wolf Sirntreutsch.
Bevor Bernd Simon die Friedhofskapelle betritt, streift er die Schuhe ab. Jedes Mal, bis zu 10-mal am Tag, erweist er den Toten die letzte Ehre.
In Gottes Namen.
Eine kurze Verbeugung vor der Urne, die auf einem Podest vor dem Altar steht. Es ist die zweite Beisetzung an diesem Tag. Bernd Simon, weißes Hemd, dunkelgrauer Dreiteiler, von Beruf Urnenbegleiter, schreitet gemessenen Schrittes über den Friedhof. Die Urne in den Händen, vorbei an einem Mitarbeiter, der mit quietschender Schubkarre frische Erde transportiert. Das Gemeinschaftsgrab befindet sich wenige Meter vor einer S-Bahn-Trasse. Ein weißes Schild mit der Nummer 225 markiert die vorgesehene Grabstelle. Bernd Simon lässt die Urne in das kleine Loch in der Erde hinab.
Nun bist du von uns gegangen und wirst von unserem Herrn aufgenommen. Ruhe nun, friedlich und sanft, in Gottes Hand.
Einen Moment verweilt er, als würde er den Toten kennen, tut er aber nicht.
Geburtsdatum, Sterbedatum, was auf der Urne steht, weiter weiß ich nichts. Wenn Bekannte da sind, erfahre ich ab und zu etwas, aber möchten tue ich es nicht. Das sind so viele Beisetzungen, die ich hier mache. Wenn ich über jeden was wissen wollte, wäre mein Kopf voll.
In der Mehrzahl der Fälle trägt er die Urne allein zu Grabe. Angehörige, Freunde, Arbeitskolleginnen oder Kollegen der Verstorbenen sind selten. Die Menschen, die hier auf dem alten Domfriedhof St. Hedwig in Berlin-Mitte begraben werden, waren auch zu Lebzeiten schon allein. Wenn in Deutschland jemand stirbt und keine Vorsorge für den Todesfall getroffen wurde, sucht das zuständige Gesundheitsamt nach Angehörigen. Eine Woche lang, erzählt Friedhofsverwalterin Galina Kalugina. Meldet sich niemand, gibt es eine sogenannte ordnungsbehördliche Bestattung.
Es geht wirklich nicht darum, dass die Verstorbenen kein Geld gehabt haben. Es geht wirklich darum, nicht dran gedacht. Also kein Vorsorgevertrag, man kommt an Vermögen nicht rein. Wenn Angehörigen also weit weg wohnen, kein Kontakt besteht, gar nichts hinterlegt ist, dann bleibt nichts anderes übrig.
Die Zahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen in Berlin ist gestiegen. Von knapp 2000 vor 10 Jahren auf exakt 2733 im vergangenen Jahr. Hinzu kamen noch 1240 Sozialbestattungen, wenn die Angehörigen finanziell nicht in der Lage waren, für die Bestattungskosten aufzukommen. Im Jahr 2021 also fast 4000 Menschen, die auf Kosten der Berliner Behörden beerdigt wurden. Ein Großteil von ihnen auf dem alten Domfriedhof. Einsam, aber keineswegs arm. Den Begriff Armutsbestattung, wie er manchmal im Volksmund benutzt wird, den weist die Verwalterin zurück.
Was heißt Armutsbestattung? Also die Gruft ist geöffnet, die Gruft ist geschmückt, die Kapelle wird benutzt. Genauso, ob hier also, weiß ich nicht, ganz Reichen oder Armen bestattet werden. Die Stelle ist gepflegt, die Stelle ist bepflanzt, die Stelle darf besucht werden. Was heißt Armutsbestattung?
Gibt es sonst welche?
Das sind Verwandte.
Aha. Schön, dass ich es auch jetzt erfahre.
Bei der vierten Beisetzung des Tages passiert Unerwartetes. Es erscheinen 10 Trauergäste, darunter völlig überraschend 2 Nichten des Verstorbenen. Und Ilona Barth, eine Nachbarin.
Nirgendwo konnte ich Auskunft geben, ob da noch irgendwelche Verwandten sind. Ich habe ihn die letzten 2 Jahre betreut und gepflegt.
Aber er muss doch auch erzählt haben, dass
er hat nicht groß was erzählt.
Verwandte gibt.
Die Nachbarin ist mit 2 Freundinnen aus der Hausgemeinschaft gekommen, um Abschied zu nehmen. Sie hätten dem Verstorbenen mehr gewünscht als so eine ordnungsbehördliche Bestattung, sagen sie. Einen kleinen Blumenstrauß haben sie deshalb dabei.
Was Sie jetzt hier sehen, ist alles, was wir jetzt privat sozusagen finanzieren. Weil er das verdient hat, sage ich mal. Der ist so alt wie meine Eltern und ich wollte nicht, dass das so sang- und klanglos vonstatten geht.
Unsere Ämter lassen zu wünschen übrig in der Information, dass ein Verwandter gestorben ist, sage ich mal. Und ich habe hier schon in 4 Jahren 4 Fälle gehabt, wo die Verwandtschaft erst nach der Bestattung kam, weil sie nichts erfahren haben. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Wenn ich einen Strafzettel nicht bezahle, finden sie mich in 3 Wochen in Südamerika.
Mit all seiner Routine meistert Urnenbegleiter Bernd Simon die unerwartete Situation. Er vermittelt den Trauergästen das Gefühl, allein, dass sie zur Beerdigung gekommen sind, verschaffe dem Verstorbenen einen Abschied in Würde.
Jetzt bist du von uns gegangen, doch in unserem Herzen wirst du bleiben. Ruhe nun friedlich und sanft in Gottes Hand.
Die Anwesenden danken es ihm und tauschen am Ende sogar Telefonnummern aus, um in Kontakt zu bleiben. Möglich, dass sich auch das Gesundheitsamt bei den Verwandten meldet, zwecks Übernahme der Bestattungskosten.
Die Zahl der Bestattungen in Deutschland durch die Behörden nimmt zu. Wolf-Sören Treusch hat für uns den alten Domfriedhof in Berlin besucht. Deutschland heute endet an dieser Stelle. Es steht übrigens immer noch 0:0 im WM-Spiel Deutschland gegen Japan. Ich bin Sabine Demmer, verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch.